ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Innerhalb von 3 Wochen sind im Libanon mehr als 400.000 Kinder zu Vertriebenen geworden. Das hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF heute gemeldet. Im Gazastreifen hat es bei einem israelischen Luftangriff wieder viele Tote gegeben und Russland und China haben angekündigt, die militärische Zusammenarbeit weiter auszubauen. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 15. Oktober um 17 Uhr. Auch in den zurzeit geführten Kriegen sind die Hauptleidtragenden die Menschen in der Zivilbevölkerung. So hat der Nahostkrieg im Libanon zu einer Massenflucht geführt, unter der vor allem Kinder leiden. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF hat jetzt eine erste Bilanz dazu vorgelegt. Danach wurden in den vergangenen 3 Wochen im Libanon mehr als 400.000 Mädchen und Jungen infolge der Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hisbollah aus ihren Häusern vertrieben. UNICEF-Direktor Chaiban zeigte sich erschüttert und warnte vor einer verlorenen Generation in dem Land. Etwa 1,2 Millionen libanesischen Kindern werde Bildung vorenthalten, weil die öffentlichen Schulen entweder durch den Krieg beschädigt seien oder als Notunterkünfte genutzt würden. Die Vereinten Nationen gehen bisher von insgesamt 1,2 Millionen Binnenvertriebenen im Libanon aus. Die Menschen fliehen vor allem aus dem Süden des Landes, oft dorthin, wo sie sich auch nicht sicher fühlen können, wie unser Korrespondent Moritz Behrendt aus dem Studio Kairo berichtet.
Es begann mit einem Anruf, erzählt Saliha Bucharub, die mit der Familie ihres Bruders in die Stadt Sidon geflohen ist.
Da war jemand dran, der sagte, evakuieren, evakuieren. Der Ton klang so komisch. Es war nicht klar, wer das war.
Bombenangriffe hatten sie schon vorher gehört, meist aus der Ferne, in Burj El Shemali, einem palästinensischen Flüchtlingslager in der Nähe der Stadt Tyros. Aber jetzt kamen die Einschläge immer näher. Direkt nach dem Anruf wurde ein Nachbarhaus getroffen, erzählt die 52-Jährige.
Wir wussten nicht, wie wir aus dem Haus kamen. Wir haben geschrien und geweint und dann liefen wir durch die Straßen. Das war wirklich schlimm.
Bucharub ist zusammen mit ihrem Bruder und dessen Kindern geflohen. Insgesamt zu 8 sind sie bei Verwandten untergekommen. Die Kinder spielen in dem mit Matratzen vollgestopften Raum, während die Erwachsenen erzählen. Täglich übermittelt die israelische Armee seit 2 Wochen ihre Botschaften in arabischer Sprache an die Bevölkerung im Süden des Libanon. Zu ihrer eigenen Sicherheit müssen sie ihre Häuser sofort räumen und nördlich des Awali-Flusses umziehen. Unverzüglich, heißt es darin, Fahrten in den Süden seien verboten. Der Awali mündet nördlich von Sidon ins Mittelmeer, gut 60 Kilometer von der Grenze im Süden entfernt. Die Einwohner von mehr als 100 Dörfern sind bislang auf diese Art gewarnt worden. Auch die Einwohner von Städten wie Nabatir, wo etwa 100.000 Menschen gelebt haben. Oft folgten Luftangriffe weniger als eine halbe Stunde nach den Aufrufen. Zu wenig Zeit, sagt Daniela Khalil von der Hilfsorganisation Amel.
Einige unserer Mitarbeiter sind unter Beschuss geflohen.
Für die überkonfessionelle Organisation arbeiten etwa 1.500 Mitarbeiter und Freiwillige. Im Süden hat sie kleine Gesundheitszentren betrieben. Dort lagern noch immer Medikamente und Hilfsgüter.
Es gibt ein paar von unseren Mitarbeitern, die wollten die wenigen Menschen, die noch im Süden sind, nicht im Stich lassen. Die verteilen jetzt dort die Güter.
Wie viele Menschen derzeit noch in den Städten und Dörfern im Süden Libanons ausharren, dazu gibt es keine verlässlichen Zahlen. Die israelische Armee und die Hisbollah melden heftige Kämpfe in Grenznähe. Die Blauhelme der UN-Mission UNIFIL berichteten zuletzt mehrfach davon, dass auch ihre Stellungen von der israelischen Armee beschossen wurden. Von mehr als 1 Million Vertriebenen im Libanon sprechen die Vereinten Nationen inzwischen. Zu ihnen zählt auch Ahmed Dandal. Er verließ den Süden, als der Beschuss immer stärker wurde. Vor allem hatte er Angst um seine Kinder, erzählt er. Ich habe mich über meinen Sohn gebeugt, um ihn vor Granatsplittern zu schützen. Zunächst floh er mit seiner Familie ins Schufgebirge, südöstlich von Beirut. Doch auch dort fühlte er sich nicht mehr sicher, also zog er weiter, nach Syrien, in den Nordwesten, nach Idlib, seine ursprüngliche Heimat. Vor 13 Jahren ist er aus Syrien geflohen, wegen des Krieges, um seinen Kindern im Libanon eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Auch die 33 Jahre alte Narges macht sich vor allem Sorgen um die Zukunft ihrer 5 Kinder.
Eigentlich ist jetzt Schul- und Universitätszeit. Meine Töchter haben davon geträumt, ihren Uni-Abschluss zu machen. Es tut weh zu sehen, wie ihre Träume zerschellen.
Schulen und Universitäten in weiten Teilen des Landes haben wegen des Krieges ihren Betrieb eingestellt. In vielen staatlichen Schulen sind jetzt notdürftig Flüchtlinge untergebracht.
Auch im Gazastreifen geht der Krieg weiter. Bei Angriffen des israelischen Militärs sind nach palästinensischen Angaben mehr als 40 Menschen getötet worden. Mindestens 11 Menschen seien allein in Jabalia, dem größten der 8 historischen Flüchtlingslager, getötet worden, so die Gesundheitsbehörde. Insgesamt sind der Behörde zufolge seit Beginn der israelischen Militäroffensive vor einem Jahr mehr als 42.300 Menschen ums Leben gekommen und mindestens 99.000 weitere Palästinenser verletzt worden. Das israelische Militär wirft der islamistischen Hamas in diesem Zusammenhang vor, sich in zivilen Gebieten zu verschanzen. In Israel hat es heute ebenfalls einen Toten gegeben. Bei einem Schusswaffenangriff in der Nähe der Stadt Yavne südlich von Tel Aviv sind nach Angaben der israelischen Polizei ein Polizist getötet und 4 Zivilisten verletzt worden. Der Angreifer sei angeschossen worden, hieß es. Zu seiner Identität wollte die Polizei noch nichts sagen, gab aber an, dass es sich um einen extremistischen Angriff gehandelt habe. Und auch bei einem russischen Angriff auf die Stadt Mykolajew im Süden der Ukraine ist nach ukrainischen Angaben eine Person getötet worden. Zudem gäbe es mindestens 16 Verletzte. Russland hat in den vergangenen Wochen wiederholt Ziele in dieser Region angegriffen. Vor allem die Energieinfrastruktur der Ukraine wird immer wieder von Russland attackiert. Mit Blick auf den bevorstehenden Winter besteht deshalb die Befürchtung, dass die Versorgung mit Wärme und Strom zusammenbricht. Allerdings ist der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal optimistisch, dass man ausreichend Vorräte an Erdgas und Kohle hat, um die Versorgung auch während der Wintermonate sicherzustellen. Auf dem Kurznachrichtendienst Telegram beziffert er die Erdgasvorräte auf 12,2 Milliarden Kubikmeter und die an Kohle auf 3,1 Millionen Tonnen. Das reicht, um durch den Winter zu kommen, so Schmyhal wörtlich. Russland verlässt sich in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine auf die Freundschaft zu China. Moskau hat deshalb Verteidigungsminister Belousov zu Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Dong Jun nach Peking geschickt. Jetzt haben die beiden Länder erklärt, sie wollten militärisch noch enger zusammenarbeiten. Aus Peking berichtet Benjamin Eisel.
Gemeinsam strebe man danach, die militärische Entwicklung beider Länder voranzutreiben, sagte Chinas Verteidigungsminister Dong Jun beim Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Andrei Belousov in Peking. Dabei werde man ohne Zweifel zu guten Kollegen und Freunden, so Dong Jun. Belousov sagte, die militärische Zusammenarbeit der beiden Länder sei ein wichtiges Element, um regionale und globale Stabilität zu erhalten. Diese Aussage widerspricht der Tatsache, dass Russland die Ukraine überfallen hat und aktiv Frieden und Stabilität in Europa gefährdet. An diesem Widerspruch stört sich die Staats- und Parteiführung in Peking offenbar nicht. Vielmehr handelt sie selbst widersprüchlich. Chinas Führung stellt sich in dem Konflikt zwar als neutral dar, ist allerdings klar auf russischer Seite. Neben engem Austausch finden regelmäßig gemeinsame Militärmanöver statt. Zwar liefert China keine Waffen an den Aggressor, dafür aber sogenannte Dual-Use-Güter, die auch militärisch verwendet werden können, beispielsweise Drohnen oder Mikrochips. Generell haben beide Länder die Beziehungen seit Russlands Einmarsch in die Ukraine deutlich ausgebaut, auch wirtschaftlich. Während Russland günstige Energie an China liefert, verkauft die Volksrepublik alles nach Russland, was demokratische Staaten nicht mehr liefern, darunter Smartphones und Autos.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.